Wenn man auf die Erde schaut von außen, wie das die Astronauten Ende der 60er gemacht haben, sahen sie einen blauen Planeten, weil 70% der Oberfläche von Wasser bedeckt sind.
1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser, eine unvorstellbar große Menge. Der größte Teil davon ist Salzwasser und für uns nicht direkt nutzbar.
2,9% des Wassers auf der Erde sind letztlich nur Süßwasser, was im Prinzip uns zugutekommen könnte. Und von diesen 2,9% bleiben nur 0,3%, die für uns zugänglich sind, weil der größte Anteil wiederum als Eis gebunden ist oder in so tiefen Grundwasserschichten vorhanden ist, dass wir diese derzeit mit keinen Maßnahmen erreichen können.
Dieter Gerten beschäftigt sich am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung mit Wasser im globalen Wandel und macht klar, ohne Wasser geht bei uns Menschen auf der Erde gar nichts. Wasser ist Ursprung von allem. Zu keinem Zeitpunkt des Lebens kommen wir Menschen ohne aus. Wir selbst bestehen ja zum Großteil aus Wasser. In dieser Podcast-Reihe zum Wasseratlas schauen wir uns unsere Lebensgrundlage, das Wasser, genauer an. Es wird um Wasserknappheit, Wasserblindheit und Übernutzung gehen. Mein Name ist Julia Eickmann, ich bin Host dieser Reihe. Willkommen. In der ersten Folge lernen wir mehr über Wasserkreisläufe, sprechen über Wasser als Menschenrecht und wir hören davon, was wir Menschen vom Wasser und mit dem Wasser lernen können.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
Nun, die Erde ist etwa 4,6 Milliarden Jahre alt und nach einer erst vor wenigen Wochen publizierten Studie sah man, dass auch der Wasserkreislauf der Erde, auf den komme ich nochmal zurück, offenbar auch schon vor 4 Milliarden Jahren stattgefunden hat oder in einer bestimmten Form existiert hat. Man ist sich noch nicht mal sicher, wo das Wasser auf der Erde herkam vor diesen 4 Milliarden Jahren. Vermutlich spielen Asteroiden oder Meteoriteneinschläge eine Rolle, die es mitgebracht haben, sozusagen hart auf die Erde eingeschlagen sind und dann erstmal jahrtausendelange Sturzregen ausgelöst haben, die letztlich dann auch die Ozeane und das Wasser gebildet haben. In diesem Wasser entstanden dann erstmal sehr primitive Lebensformen, Ansammlungen von Aminosäuren und Ähnlichem, wo man natürlich jetzt auch noch nicht genau weiß, was der Ursprung des Lebens dann ist, aber er ist offensichtlich im Wasser selber geschehen. Da spielten sicher Temperaturunterschiede eine Rolle, wiederum Asteroideneinschläge oder magmatische Vorgänge im Erdinnern, die dann mit dem kalten Wasser zusammengewirkt haben.
Der natürliche Wasserkreislauf. Das bedeutet, dass das Wasser permanent auf der Erde zirkuliert, erklärt Wasser- und Klimaforscher Dieter Gerten.
Also es verdunstet erstmal im Wesentlichen über Meer. Ein Teil davon wird an Land transportiert, kann dort niederregnen und dann eben Abfluss bilden. Oder ein Teil davon verdunstet wieder von der Landoberfläche zurück und gelangt in die Atmosphäre zurück und dann teilweise auch wieder zum Meer. Also so finden sich Kreisläufe lokal, regional, global. Das Wasser zirkuliert innerhalb dieser Kreisläufe permanent. Und dazu gibt es so typische atmosphärische Zirkulationsmuster. Wir hier sind zum Beispiel in einer gemäßigten Klimazone in Deutschland mit sehr wechselhaftem Wetter. Weiter Richtung Süden finden sich die Subtropen mit eher trockenem Klima. Es schließen sich die Tropen an, teils immer feuchte Tropen um den Äquator herum. Das sind so die typischen Muster, die dieser Wasserkreislauf dann erzeugt, die dann aber auch für eine starke Ungleichverteilung des Wassers auf der Erde sorgen.
Und dann kommt der Klimawandel jetzt zusätzlich als Faktor ins Spiel, den wir Menschen beeinflussen. Und der verschiebt und intensiviert diese Ungleichverteilung des Wassers in der Welt. Wir erleben es ja selbst. Lange Trockenphasen und dann wieder Sturzregen, Hochwasser, Überschwemmungen. Dieter Gerten macht aber auch klar, wir Menschen greifen schon seit Jahrhunderten ein in den natürlichen Wasserkreislauf.
Durch Flussumleitungen, Flussbegradigungen, Wasserentnahmen für Landwirtschaft, Industrie, Haushalte, Gewerbe, Grundwasserpumpungen, Staudammbauten und Ähnliches. Das sind alles sehr deutliche Eingriffe in den Wasserkreislauf, weswegen manche Forscher inzwischen sagen, es gibt überhaupt gar keinen natürlichen Wasserkreislauf mehr, weil der Einfluss des Menschen darauf so stark geworden ist. Es gibt Gegenden, wo so viel Grundwasser inzwischen entnommen wird, dass man auf Knappheitssituationen möglicherweise in der Zukunft zusteuert. Ein größerer Teil der Grundwasservorkommen ist in tiefen Schichten gebunden. Das hat das Problem, dass diese erst im Zeitraum von Jahrhunderten bis Jahrtausenden aufgefüllt werden können durch Regen, der langsam einsickert. Es gibt nun Gegenden wie im nördlichen Indien, Pakistan beispielsweise oder in Bereichen der USA, wo man an diese tiefe Grundwasserschichten herangeht und damit quasi eine Zeitbombe produziert für die Zukunft. Jetzt mögen die Wasservorkommen noch reichen, zur Bewässerung zum Beispiel in der Landwirtschaft. Aber man nimmt damit die Wasservorkommen den zukünftigen Generationen, weil sie, wie gesagt, sich erst über sehr lange Zeiträume regenerieren können.
Wasser wird genutzt, gebraucht, gemanagt, zu wenig gewertschätzt, sagt die Wasserbotschafterin Anu Schwerner. Sie ist Teil der Initiative Blue Community, die genau hier ein Umdenken erreichen will.
Wir wissen alle, Wasser brauchen wir zum Leben. Wir haben keinen Moment in unserem Leben, wo wir nicht mit Wasser, sage ich mal, in Interaktion sind. Und Wasser bildet immer einen Zusammenhang. Wir Menschen greifen sehr massiv in den Zusammenhang ein, der sich natürlich auch im Wasser, in der Wasserqualität abbildet. Also erhöhte Nitratwerte in Deutschland. Wir haben langlebige Chemikalien, die sich immer mehr im Wasser abbilden. Das heißt, der Mensch verändert den Zusammenhang, in dem das Wasser eingebettet ist.
Wir Menschen begreifen Wasser heute als Gegenstand, als etwas, das wir verbrauchen. Und anders als indigene Kulturen, die ihre Lebensweise an den Elementen ausrichten, benutzen wir die Elemente, sagt Anu Schwerner. Die Initiative Blue Community, in der sie sich engagiert, wurde 2011 von der Kanadierin Maud Barlow ins Leben gerufen und kämpft weltweit gegen die Privatisierung von Wasser.
Also wenn wir alle Gemeinden, Universitäten, Gewerkschaften zusammenzählen, dann gibt es ungefähr 210 Blue Communities. Davon sind ungefähr 100 Städte und Gemeinden und natürlich auch Kleinstädte. Einige Großstädte, also Berlin ist beispielsweise ja auch Blue Community. Und wenn wir die Bevölkerung der Städte, der Blue Communities zusammenzählen, dann kommt man ungefähr auf 25 Millionen Menschen.
Auch Klaus Wilkens ist Wasserbotschafter bei Blue Community. Als Lehrer im hessischen Büdingen will er bei Schülerinnen und Schülern ein Wasserbewusstsein wecken.
Also das Wolfgang-Ernst-Gymnasium in Büdingen ist ja die erste Blue Community School weltweit. Und das Gymnasium hat mittlerweile einen Wahlpflichtunterricht, der nennt sich unter anderem Blue Community. Und da geht es darum, dass Schüler in der 9. und 10. Klasse verpflichtend einen Kurs wählen müssen und unter anderem diesen Kurs wählen können. Der Blue Community Kurs hat dieses Schuljahr das erste Mal angefangen, hat regen Zuspruch erfahren und mit diesem Wahlpflichtunterricht ist auch eine Oberstudienratstelle verbunden, die sozusagen auch schaut, wo kann die Schule in ihren Curricula, in ihren Lehrplänen das Thema Wasser aufgreifen, verbinden. Ich habe jetzt letzte Woche erstmal überhaupt über Blue Community und die Historie ein bisschen informiert. Wir sprechen über Büdinger Wasser, die Qualität des Büdinger Wassers, wo kommt das Büdinger Wasser her, in wessen Hand ist es, also in Büdingen ist es in der Hand der Stadtwerke, in öffentlicher Hand.
Aber woran liegt es, dass wir Wasser vor allem verbrauchen, es nicht angemessen wertschätzen und eine auch emotionale Verbindung zu dem Element mitunter erst wieder lernen müssen?
Ja, es ist halt eigentlich ein altes Narrativ, was wir verfolgen. Also in der Philosophie wird es ja durch Descartes, ich denke, also bin ich ja auch deutlich, ne? Also sag ich mal, ganz viel wird auf die Ratio, auf den Verstand reduziert. Und dann ist Natur, wird als Materie, als Gegenstand betrachtet, den wir halt kontrollieren können. Ein Gebrauchsgegenstand, also der Name ist ja Programm, ne, wird verbraucht und gebraucht. Das heißt, meistens ist die Beziehung eigentlich nur einseitig. Nämlich es gibt einen Gegenstand und der oder die Konsumentin verbraucht diesen dann. Und dann gibt es natürlich auch noch den oder die Produzentin, die dann mit dem Konsumenten Geld verdient. Das heißt, die Wertschöpfung ist letztlich auch einseitig, denn im Fall des Wassers findet ja gar keine ausgeglichene Beziehung statt. Also wir nehmen und nutzen und verkaufen das Wasser und das Wasser schenkt uns aber eigentlich bedingungslos Leben. Also es kommt ja sauber aus der Quelle. Und wenn ich das Wasser als ein Wesen betrachte, dann verändert sich ja meine Beziehung. Also im besten Fall interagiere ich und Es findet ein Wechselspiel zwischen Geben und Nehmen statt. Und das lehrt uns das Wasser. Also Wasser ist ein Emergenzphänomen. Das heißt, alles ist in Verbindung. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und die Dinge sind nicht getrennt voneinander zu betrachten. Und jeden Moment findet Beziehung statt. Und wenn wir genau schauen, was das Wasser braucht, damit es gut leben kann, denn wenn das Wasser gut leben kann, dann können wir das automatisch auch, weil wir sind ja auch Wasser, dann wird im Grunde genommen noch mehr Lebendigkeit hervorgebracht, die uns als Mensch eingebettet in das ganze System ja auch zugutekommt.
Wasser ein Element, kein Gebrauchsgegenstand. Das ist keine Sichtweise, sondern für die Wasserbotschafterin Anu Schwerner eine Haltung. Das Land Berlin hat seine Wasserbetriebe vor wenigen Jahren wieder rekommunalisiert und auch in England ist das geplant. Der Gedanke, dass der Verkauf der öffentlichen Trinkwasserversorgung an Privatunternehmen zu mehr Effizienz und weniger Durst auf der Welt führen soll, hat sich, so sagt es die Wasserbotschafterin, nicht bestätigt. Dieter Gerten vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung warnt trotz vieler Effizienzanstrengungen vor einer Wasserknappheit. Laut Prognosen wird sich der weltweite Wasserverbrauch bis 2050 verdoppeln. Die wachsende Weltbevölkerung und die Klimakrise sind Gründe dafür. Er erklärt, wo und womit auf der Welt am meisten Wasser verbraucht wird.
Weltweit betrachtet ist der größte Wasserverbraucher die Landwirtschaft, also die bewässerte Landwirtschaft. Jetzt muss man dazu allerdings sagen, dass immer noch 2/3 der Nahrungsmittelproduktion weltweit ohne Bewässerungswasser produziert wird. Also wir sehr stark auch davon abhängen, wie viel Wasser auf die Felder fällt, das Regenwasser, auch das sogenannte grüne Wasser, was diese Nahrungsmittelproduktion gewährleistet. Anders als das sogenannte blaue Wasser, was man zur Bewässerung aus Flüssen und Grundwasserspeichern entnimmt.
Eine wichtige Unterscheidung, denn durch die Klimakrise wird auch das grüne Wasser in vielen Regionen knapper und muss durch das sogenannte blaue Wasser kompensiert werden.
Da findet man schon im östlichen China, in südlichen Asien, Südeuropa, im trockeneren Westen der USA, in Australien schon Gebiete, wo so viel Wasser für Bewässerung und andere Zwecke entnommen wird, dass sich die Gesellschaft auch Wasserknappheiten produziert. Also es eigentlich gar nicht mehr reicht, um sowohl für Landwirtschaft, für Industrie und Haushalte immer genügend Wasser haben, die Gesellschaft zu versorgen. Deswegen kommen Bilanzen zu dem Schluss, dass inzwischen, naja, je nach Schätzung etwa 2 Milliarden Menschen in Regionen wohnen, wo eine gewisse Form von Wasserknappheit vorherrscht mit all ihren Folgen für die Gesellschaft. Also neben den ökologischen Folgen gibt es eben auch gesellschaftliche Folgen von Wasserverknappung. Also es ist eine delikate Balance in vielen Regionen.
Wasserkonflikte werden zunehmen, prognostiziert der Wissenschaftler. Der Wasserkreislauf und der Eingriff des Menschen in ihn kann, ähnlich wie es beim Thema Klimakrise schon stärker in die öffentliche Debatte getreten ist, zu Veränderungen auf der Erde führen, die dann nicht mehr umkehrbar sind. Die Rede ist da von sogenannten Tipping Points, Kipppunkten und den planetaren Grenzen. Dieter Gerten erklärt das genauer.
Die planetaren Grenzen sind ein Konzept für 9 globale Umweltdimensionen, Überschreitungsgrenzen festzulegen. Der Befund ist hier, dass wir nicht nur mit Klimawandel und Wasserknappheit zu tun haben, sondern mit mindestens 7 anderen Phänomenen wie Verschmutzung von Gewässern und Böden, wie dem stratosphärischen Ozonloch, wie der Waldrodung und anderen Phänomenen. Die Idee ist hier ähnlich wie für das Klimaziel, wo es ja darum geht, 1,5 Grad bis 2 Grad Erderwärmung zu vermeiden, auch für diese anderen Umweltprobleme Grenzen zu setzen, weil jenseits dieser Grenzen, also wenn man sie überschreitet, dramatische Effekte für die Stabilität der Erde mit Auswirkungen auf die Gesellschaften drohen könnten. Und eine Überlegung ist halt, eine planetare Grenze für Veränderungen des Wasserkreislaufs einzuführen. Die wurde in den letzten 10, 15 Jahren immer besser verfeinert. Aktuell sagt man halt, dass eine bestimmte Fläche weltweit nicht überschritten werden sollte, wo entweder Austrocknungs- oder feuchte Tendenzen stattfinden. Also man will dafür sorgen, dass zum Beispiel die Flüsse nicht in großem Ausmaß weniger Wasser tragen, als es unter natürlichem Einfluss der Fall wäre, weil das unter anderem Auswirkungen hat auf die Biodiversität in den Flüssen und für die Wasserversorgung der Menschheit.
Es geht also darum, den Wasserkreislauf in einigermaßen bekannten Grenzen zu halten, weil er mitverantwortlich dafür ist, dass der Zustand der Erde stabil bleibt.
Der Wasserkreislauf ist halt ein wesentlicher Mechanismus der Erde sozusagen, sich selber zu erhalten und damit auch das Überleben von einer Weltbevölkerung von über 8 Milliarden Menschen. Und die wissenschaftliche Frage ist hier, wo liegen diese Grenzen für diese neuen verschiedenen Aspekte? Wie stark dürfen wir den Wasserkreislauf oder können wir den Wasserkreislauf verändern, bevor größere Rückwirkungen beispielsweise auf das Klima stattfinden oder auf das Pflanzenwachstum oder auf die Versorgung mit Nahrungsmitteln? Eine Agenda, die uns auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch beschäftigen wird mit umfangreichen Simulationen, die zeigen werden müssen, was geschieht denn, wenn diese Grenzen nachhaltig überschritten sind oder langfristig überschritten sind.
Wasser ist ein Element, das den Zustand der Erde im Gleichgewicht hält. Und es ist ein Menschenrecht seit 2010.
Das Menschenrecht auf Wasser umfasst auf der einen Seite Wasser zum Trinken, das erste, woran man denkt, aber auch Wasser zum Kochen, Putzen, Waschen, Körperpflege. Auch das ist extrem wichtig.
Laura von Vitorelli beschäftigt sich beim Öko-Institut, dem Institut für angewandte Ökologie, mit Wasserrecht und Wasserpolitik.
Das Menschenrecht auf Wasser wurde international anerkannt.
Von der UN-Generalversammlung.
Das heißt, wir wissen, dass es ein wichtiges Menschenrecht ist. Der Unterschied zwischen Anerkennung und Bindung ist, wenn ich an etwas gebunden bin, zum Beispiel an einen Vertrag, dann kann ich das auch einfordern, ganz klar. Und so ist es aktuell nicht. Nur weil das von der UN-Generalversammlung anerkannt wurde, kann ich jetzt nicht sofort einen Staat verklagen und sagen, ihr habt mir das nicht gewährt. Das hängt dann auch von den nationalen Gegebenheiten ab. Also wir haben ein Viertel der Weltbevölkerung, die keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser haben und sicheren und ausreichendem Trinkwasser. Und dann gibt es eben noch das Recht auf Sanitärversorgung, extrem wichtig. Da haben wir weltweit 3,5 Milliarden der Weltbevölkerung hat dort keinen Zugang zu einer sicheren Sanitärversorgung. Und das ist vor allem ein Problem für Frauen und Mädchen.
Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung hat also keinen Zugang zu einem Wasserklosett. Eine riesige Zahl.
Gesundheitlich kann das sehr, sehr negative Auswirkungen haben, aber es erhöht auch einfach sozusagen, wenn man keine Toilette im Haus hat oder ähnliches, die Diskussion rund um Menstruation. Das erhöht einfach die Vulnerabilität von Frauen und Mädchen, wenn die sozusagen nicht sicher aufs Klo gehen können.
Ohne Wasser können wir nicht gesund sein. Und das knüpft an das, was Anoush Werner vorhin im Podcast gesagt hat. Wir Menschen stehen in einer Wechselwirkung mit dem Element, die viel größerer Aufmerksamkeit bedarf. Die Juristin Laura von Vitorelli erkennt, dass auch in rechtlichen Debatten, ob weltweit oder auch auf EU-Ebene, die Beschäftigung mit dem Thema an Fahrt aufnimmt.
Dank der EU gibt es jetzt die EU-Trinkwasserrichtlinie, die neu gemacht wurde. Und da steht auch drin, der Staat muss dafür sorgen, dass alle Zugang zu Wasser haben. Es ist etwas weich formuliert. Also wie man das dann konkret umsetzen kann, muss man einfach noch mal in der Praxis schauen. In Deutschland haben wir da auch weniger ein Problem. Da haben die meisten, sehr, sehr viele Leute einen Zugang zu Wasser, außer der Bereich der Wohnungs- und Obdachlosen. Aber in anderen EU-Mitgliedstaaten sieht man schon eine Diskriminierung beim Wasserzugang von bestimmten Bevölkerungsgruppen, die allgemein benachteiligt sind.
Auch bei dem Thema Verschmutzung von Wasser und der Frage, wer ist dafür verantwortlich, muss da auch tatsächlich Verantwortung übernehmen, erkennt Laura von Vitorelli Fortschritte.
Neu aus Europa die Kommunalabwasserrichtlinie. In der Kommunalabwasserrichtlinie, die erneuert wurde, wurde jetzt gesagt, dass die Kläranlagen ausgebaut werden müssen. Dringend, weil wir jetzt ganz viele sogenannte Spurenstoffe drin haben. Ganz feine Stoffe, die aktuell nicht rausgefiltert werden können, die aber schädlich sind. Und da sind die Pharma- und Kosmetikindustrie ist zu 80% zu beteiligen. Das ist ein richtig hoher Prozentsatz, weil sie die Verursacher sind. Also daher kommen diese Spurenstoffe. Und die müssen bei dem Ausbau der Kläranlagen mit beteiligt werden auf den nationalen Ebenen. Und das ist ein unglaublich großer Erfolg.
Landwirtschaft oder Düngemittelindustrie werden derzeit noch nicht in ähnlichem Maße an den Kosten der Wasserreinigung beteiligt. Aber ein erster Schritt dahin, dass die Akteure, die in hohem Maße für die Verschmutzung verantwortlich sind, auch für die Reinigung aufkommen müssen, ist aus Sicht der Expertin getan. Nun gibt es das Menschenrecht auf sauberes Wasser und es gibt auch das Recht vom Wasser selbst. Eine Idee, die das Element in den Mittelpunkt stellt. Und diese Naturrechte haben in manchen Ländern, zum Beispiel in Neuseeland oder jetzt vor kurzem auch in Panama, dazu geführt, dass das Wasser künftig viel besser geschützt wird vor Beeinträchtigung.
In Panama wurden die Rechte der Natur anerkannt, Rechte der Natur in der Verfassung. Und davon ist natürlich auch das Wasser ein wichtiger Bestandteil des Naturkreislaufes. Und es gab die größte Kupfermine in Panama, die den Regenwald zerstört hat und damit auch den Wasserkreislauf schon schwer beeinträchtigt hat. Und es war zu erwarten, dass es noch schlimmer wird, wenn sie jetzt erweitert wird. Und es gab große Proteste dagegen. Und dann hat der Verfassungsgerichtshof von Panama gesagt, das geht nicht. Die Rechte der Natur müssen respektiert werden. Dazu gehört der Regenwald. Dazu gehört der Regenwald als Grundlage des Wasserkreislaufes. Und hat sozusagen da weitere schädliche Einflüsse von der Kupfermine geschützt. Und das ist eine unglaublich spannende Rechtsentwicklung für die Natur, eine wichtige Entwicklung, aber auch für die Leute vor Ort.
Wasser ist nicht endlos verfügbar und hat auch eine Eigendynamik. Es lässt sich nicht beherrschen. Politisch ist Wasser ein Querschnittsthema, sagt Dieter Gerten.
Aber es geht auch darum, so einen persönlichen Wasserethos auszubilden, indem man selber einmal nachdenkt, wofür brauche ich eigentlich Wasser im Tagesverlauf? Und ein wichtiger Aspekt hier über die planetare Dimension nachzudenken ist, sämtliche Produkte, die wir konsumieren, inklusive Essen, brauchten zu ihrer Erzeugung ja auch bestimmte Wassermengen und teilweise in ganz anderen Weltgegenden. Da kann man überlegen, wenn ich jetzt eine Avocado esse, oder eine Erdbeere oder eine Tomate, wo wurde sie vielleicht produziert? Wie viel Wasser wurde dort dafür womöglich eingesetzt? Ist das eventuell Wasser, was für andere Zwecke als für die Erzeugung von Exportgütern nach Mitteleuropa hätte vor Ort besser genutzt werden können? Und da kommt man sehr schnell in die Reflexion, welche Bedeutung Wasser eigentlich hat und nicht nur das Wasser vor Ort, sondern auch weltweit.
Und das war die erste Folge in unserer Böll-Spezialreihe zum Wasseratlas. In der zweiten steigen wir dann tiefer ein in die enge Verknüpfung zwischen Wasserressourcen und Klimakrise. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Autorin dieser Folge war Mandy Schielke. Mein Name ist Julia Eickmann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Böll-Spezial. Das Dossier zum Hören.